Trainer dann zu mir gesagt, du hast 40 Sekunden, mach's einfach gescheit.
Heute rasieren wir die Spanier und zwar trocken.
Nein, dann habe ich dann gemerkt, wow, für mich persönlich echt einer der Momente des Lebens.
Kukureya, Hans, den muss er doch geben.
Die Enttäuschung war so groß, so knapp, so unverdient. Du möchtest eigentlich in dem Moment aus dieser Kabine raus, weil es einfach so ein absoluter Tiefpunktmoment ist. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Für uns ist nur wichtig, dass wir eben den Spielern eben die optimale Grundlage bieten, dass sie gut performen können. Und wenn man da Teil davon sein darf, ist es ein unheimlich befriedigendes Gefühl. Beim Schnittlauf fängt die Fehlerkette an. Wenn man da einfach schon anfängt zu schludern, was passiert dann erst, wenn ich mal was richtig Teures da habe? Wenn man es in 8-9 Jahren macht, weiß ich genau, was die am Spieltag brauchen und dann ist es auch dementsprechend vorbereitet. Und es ist halt einfach die Bolognese, Chicken, es gibt immer Milchreis, es gibt immer Grießbrei. Wichtig ist halt für uns als Küchenteam, dass wir einfach wirklich eine extrem abwechslungsreiche Küche bieten, dass die Spieler jeden Tag gern zum Essen kommen.
Haben unsere Nationalspieler einen guten Geschmack? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport1 Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Unser heutiger Gast ist DFB-Koch Anton Schmaus. Anton begleitet die Nationalmannschaft seit fast 10 Jahren, bekocht die Jungs, ist hautnah an ihnen dran und sorgt dafür, dass ein Wirtz, ein Kimmich, ein Musiala zu absoluten Bestleistungen auflaufen können. Anton ist ganz kurz vor dieser Aufnahme hier erst aus den USA wieder zurückgekommen. Da hat er das Mannschaftslager in North Carolina besucht und schon mal die ersten Vorbereitungen für die WM 2026 getroffen. Und genau darüber sprechen wir natürlich auch. Wie bereitet er das alles vor? Was sind die Sicherheitsstandards? Was essen die Jungs am liebsten? Und wie kocht er uns zum Weltmeister? Anton macht mit seiner Art richtig Vorfreude auf die WM. Wenn es euch auch so geht und euch die Folge gefällt, lasst gerne eine gute Bewertung da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Für euch ist es kostenlos, uns hilft es wahnsinnig bei unserer Arbeit. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß euch bei der Folge mit Anton Schmaus. Wir werden dieses Jahr selbstverständlich Weltmeister. Deutschland Weltmeister 2026 und wir schmeißen eine Party für 82 Millionen Menschen. Mhm. Und ich kümmere mich um alles, aber du musst dich ums Essen kümmern. 3-Gänge-Menü. Und es muss auch allen schmecken, ja? Das ist ja klar. Mhm. Was tischst du uns auf?
Oh, jetzt wird's hot.
Vorspeise.
Das sollte dann was Vegetarisches sein, würde ich sagen. Avocado schmeckt allen, also irgendwas mit Avocado.
Und ist auch fancy.
Ist fancy. Und dann haben wir Hauptgang, würde ich dann sagen, irgendwas wahrscheinlich, wenn wir jetzt im Fußballbereich sind, dann trotzdem irgendwas so Soulfoodiges wie Burger oder geile Pasta oder sowas.
Passt auch gut mit USA zusammen,
Auch gut mit USA zusammen, also Burger würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und Dessert muss Schokolade sein eigentlich.
Okay, dann mir läuft schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen und du hast noch nicht mal richtig erklärt, wie das Menü aussehen soll. Nee, okay, dann lass uns einmal, ich will das Ganze gleich nochmal richtig mit dir durchskizzieren, weil du kommst ja jetzt auch gerade quasi aus Winston-Salem, aus dem Mannschaftscamp, hier zu uns ins Podcast-Studio geflattert. Ich will das gleich einmal alles aufzeichnen, durchgehen mit dir, die Vorbereitungen, euren Alltag dann auch da. Davor, und ich glaube, das ist einfach sehr spannend für unsere Hörer auch mal zu wissen, wäre es ganz cool, wenn du uns einmal erklärst, wie man überhaupt dazu kommt, weil ich meine jetzt Koch für die DFB-Elf zu werden, ist jetzt nichts, wo du einfach ins Jobcenter gehst und sagst, und dann ist es da oder online irgendwie eine Ausschreibung. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, das war, wie immer im Leben gehört einfach Glück und Zufall auch extrem mit dazu. Und mein Kollege und Vorgänger, langjähriger Vorgänger, also Holger Stromberg, hat aufgehört. Die Position wurde neu besetzt und es wurde jemand gesucht, der es macht. Und dann gab es eine Empfehlung vom damaligen Physiotherapeuten der Nationalmannschaft, dem Klaus Eder. Und der hat gesagt, hey, ich habe da vielleicht jemanden, sprecht's mal mit dem. Ende vom Lied war, ich bin mit Oliver Bierhoff und Jogi Löw in München im Bayerischen Hof gesessen und wir haben ein Vorstellungsgespräch gemacht.
Ist das geil.
Und witzig war dann irgendwie, ja, wir probieren das jetzt mal aus. Also, weil ich wusste ja auch nicht, ob ich das kann. Mhm. Und ich wusste ja nicht, ob praktisch ich der Aufgabe gewachsen bin und ich wusste auch nicht, ob das zu Hause dann läuft. Das ist ja auch, man hat daheim ein Restaurant, man ist dann im Zweifel einen Monat nicht da. Ich musste es ja schauen. Also haben wir gesagt, okay, der Confed Cup 2017 wird unser Testlauf. Mhm. Das ist bekanntermaßen ganz gut gelaufen. Und dann durfte ich den Job behalten.
Geil.
So war's.
Und so machst du es bis heute.
So mache ich es bis heute.
Jetzt bist du ja wirklich gestern erst gelandet, wieder zurück aus North Carolina. Lass uns da erstmal quasi jetzt mit den Vorbereitungen anfangen. Wir haben jetzt hier minus noch ein paar Monate zu gehen, bis es dann wirklich, bis ihr dann auch rüberfliegt. Wie sehen deine Vorbereitungen gerade aus? Also du bist dann da, guckst du schon mal, was haben wir alles an Equipment da, wo sind die Supermärkte, was, nimm uns da mal mit rein.
Ja, grundsätzlich, warum fährt man da hin? Um sich da ein Bild zu schaffen. Das war jetzt auch nur echt ein Kurztrip, also so 24 Stunden hin, back and forth. Erstens, man muss ein bisschen Eindruck kriegen von der Location, von der Atmosphäre, was erwartet uns als Team da und letztendlich, wie sieht dann zum Beispiel auch der Speisesaal aus, wo werden wir essen, das sind so Sachen, da muss ich ein Gefühl dafür kriegen, dann mal Wege anschauen, wie weit ist die Küche vom Speisesaal weg, was hat das für uns für Implikationen, wie müssen wir da drauf reagieren, können wir zum Beispiel auch noch irgendwo anders essen, wo findet das Frühstück statt, also einfach so, da muss man selbst hinfahren, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ist so, ja, wie ist die Stimmung, wie ist das dort alles? Und dann hat man da auch Termine da mit den Verantwortlichen, das heißt, jetzt in dem Fall mit dem Küchenchef und mit dem F&B Director, also alles, die praktisch diese ganzen Veranstaltungen managen, und das wären ja dann meine zwei engsten Ansprechpartner im Prinzip, und da muss man mit denen halt mal abstimmen, was haben wir früher gemacht, wie ist so unser Grundsetup, was brauchen wir alles, und dann geht es dann schon auch im Gespräch dann darum, wo bekommen wir die Ware her, also ist das alles zum Beispiel organic, wo bekommen wir unser Hühnchen her, wo bekommen wir unser Rind her, wo bekommen wir die Eier her, wie ist da grundsätzlich die Lieferkette, das heißt also, wo bekommen wir Fisch und Seafood her, bekommen wir das jeden Tag frisch, gibt es regional, also gibt es auch Süßwassersachen, gibt es irgendwelche Farmen drumherum, wo die zum Beispiel beliefert werden, wo kommt das Gemüse her? Crazy. So einfach so grundsätzliche Sourcing-Themen und dann natürlich, wie ist die Verfügbarkeit von Dingen? Was brauchen wir sehr viel und in großen Mengen? Könnt ihr das gewährleisten? Brauchen wir da vielleicht noch einen extra Supplier? Dann eben so Themen gibt, könnt ihr in Amerika alles besorgen? Grundsätzlich ja, aber es ist dann trotzdem auch wieder, manche Dinge sind ja ganz anders wie in Europa. Jetzt rede ich da zum Beispiel von Skier oder so. Ja. Ist jetzt kein total gängiges Produkt in Amerika, ist aber bei uns wichtig.
Proteinreich?
Proteinreich, wenig Fett. Also für alle, die es nicht wissen, also eine isländische Joghurtzubereitung sozusagen. Mit der Spezialität eben wenig Fett und hoher Proteinanteil. Also ein bisschen besser als Quark zum Beispiel und so weiter.
Du hast jetzt ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig aufgemacht und ich habe so viele Fragen an dich. Erstmal jetzt, wo du diesen ganz frischen Eindruck hast, wie ist denn der Vibe da? Wie ist denn die Stimmung da in diesem, weil es sieht ja ein bisschen aus eigentlich wie so ein altes Schloss so ein bisschen in Winston-Salem.
Ja, also der Vibe ist also fand ich jetzt extrem gut. Ich habe jetzt, das ist die dritte WM, das heißt, es ist das dritte Basecamp. Ich finde es also unheimlich spannend. Und ich finde es auch, am Anfang denkt man sich immer, wäre ja schon cool, wenn wir nach Miami gehen würden oder in irgendeine große Stadt. Letztendlich ist es aber für uns gar nicht entscheidend. Für uns ist ja entscheidend, dass wir irgendwo hinkommen, wo wir einen Rückzugsort haben als Mannschaft, die Spieler sich gut regenerieren können, nicht in einer noisy Umgebung sind, nicht total, also es geht ja schon auch wieder zurückzufinden und runterzukommen. Und wir sind ja für die Spiele in so ganz großen Städten, also Toronto, Houston, New York. Also darum ist der Vibe, finde ich, jetzt total angenehm, weil es irgendwie sehr relaxed ist. Und eben die Anmutung ist ja schon, das ist irgendein so alter Bunker. Ist es ja auch irgendwie, aber das hat schon seinen Charme. Und wir haben halt unheimlich viel Platz als Mannschaft, einfach um uns da austoben zu können, zur Ruhe zu kommen, einfach vielleicht auch irgendwie, alle Sportaktivitäten sind direkt nebendran. Im Prinzip, du fährst zur Wake University, bist du in 7 oder 8 Minuten mit dem Rad. Also die Spieler können das schon echt super nutzen für sich und darum, glaube ich, ist es echt ein guter Vibe.
Cool.
Also ich freue mich sehr.
Ernährung ist ja unfassbar individuell und gerade bei Spitzensportlern, da hat ja jeder seine eigenen Diätpläne und so weiter. Und ihr bekommt ja auch zum Beispiel, was Allergien, Unverträglichkeiten und sowas angeht, da werdet ihr ja Listen bekommen. Nichtsdestotrotz, es kann ja immer irgendwas sein, dass irgendeinem was jetzt nicht sonderlich bekommt. Was würde denn passieren, wenn auf einmal irgendein total wichtiger Spieler flach liegt? Nicht, weil irgendwas so Sabotage, sondern einfach, weil der hat die Meeresfrüchte oder was auch immer nicht vertragen. Was würde da passieren, wenn der flach liegt und man weiß einfach, ja, ihr seid gewissermaßen dran schuld?
Naja gut, also das, man muss jetzt hier so eine Risikoanalyse machen. Also tatsächlich ist es so, ich würde jetzt einen Tag vor dem Spiel keinen Meeresfrüchte mehr servieren. Ganz einfach. Also Dinge, die risikobehaftet sind, je näher wir ans Spiel kommen, gibt es sowas nicht mehr. Mhm. Also sowieso Muscheln oder so, das machen wir eh nicht. Ja. Also ist auch, wird der Spieler auch nicht nehmen, weil er einfach davor im Zweifel auch zu viel Angst hat, das was sein könnte. Mhm. Die Spieler haben eine sehr gute Risikoeinschätzung auch für sich selbst und wissen genau, okay, zwei Tage vorm Spiel. Aber unsere Aufgabe ist natürlich hier schon im Prinzip gar kein Risiko einzugehen.
Ja.
Also und darum wird so Hochrisiko-Lebensmittel oder risikobehaftete Lebensmittel gar nicht geben.
Okay. Wie sieht es denn an den Spieltagen aus? Was ist denn so der Mealplan, der Ablauf? Wann essen die Jungs? Wie weit vorm Spiel? Wie viel? Worauf achten die da?
Ja, es ist jetzt in Amerika auch nochmal ein bisschen andere Herausforderung, weil wir ja relativ früh spielen, Ortszeit, also 16 Uhr, einmal 19 Uhr, ich glaube zweimal 16 Uhr, einmal 19 Uhr. Bei 16 Uhr spielen ist es natürlich dann so, dann habe ich Frühstück, dann 4 Stunden vorher im Prinzip ist dann spätestens das Essen, das heißt also 12 Uhr ist dann wahrscheinlich dann schon dann Lunch. Mhm. Das heißt also, wir gehen eigentlich direkt aus einem Frühstücksbetrieb in einen Lunchbetrieb über. Und das Angebot ist immer sehr standardisiert am Spieltag, weil eben aus Risikogründen, aus Dingen des Rituals auch, also die Spieler haben gewisse Rituale, die kennen wir auch jetzt über die Jahre. Wenn man es in 8, 9 Jahre macht, dann ist es ja auch vollkommen klar. Ich begleite die Spieler teilweise jetzt die ganze Zeit schon. Da weiß ich genau, was die am Spieltag brauchen. Und dann ist es auch dementsprechend vorbereitet. Und das würde dann eben und es gibt eben so Rituale, die immer da sein müssen. Das ist halt einfach die Bolognese mit Pasta Bolognese mit. Dann hast du, natürlich muss irgendwas, servieren wir am Spieltag Chicken. Wir servieren, es gibt immer Milchreis, es gibt immer Grießbrei, es gibt eigentlich immer eine Konsomme, also eine Rinderkraftbrühe oder eine Gemüsebrühe, sowas oder Minestrone, so richtig kräftig gekochte. Einfach, das sind so Standards, die wir da einfach haben und eben auch, die sind dann schon erprobt.
Du hast gerade eben gesagt, du kennst die Jungs ja schon richtig lange. Was sind denn so, falls du das sagen darfst, von einem Kimmich, von einem Woltemade, von einem Wirtz, was sind denn so deren Favorites?
Ja, ich kann jetzt nicht individuell auf Spieler eingehen, werde ich auch nicht machen, aber natürlich, der eine isst gerne Honigbrot, also einfach so, das sind halt so Dinge, die sich über die Jahre bei den Spielern auch entwickelt haben, wo sie sagen, hey, das ist wichtig für mich und das ist ja auch, das hat jetzt gar nichts mit Ernährungsphysiologie zu tun, sondern einfach was mit dem Kopf. Also das ist was für einen, die wissen, okay, das nehme ich, mache ich immer, mache ich vielleicht schon seit 10, 15 Jahren schon, seit meiner Jugendspieler war und dann werden die das auch weiterhin so machen. Und manchmal verändern sich Rituale auch, wenn man irgendwie besonders gut gespielt hat, glaube ich, kann es auch so spielen, hey, was habe ich da vorher gegessen? Oh, das brauche ich jetzt immer. Sowas gibt es ja auch. Bis man dann vielleicht zum ersten Mal wieder verliert. Also da entwickeln sich, aber so grundsätzlich ist es gar nicht so, man würde, da denkt man oft viel zu weit, also so individuell ist es gar nicht.
Okay. Ich glaube, auch wenn es nicht so individuell ist, ich glaube gerade bei den hier bei einem Wirtz und bei einem Woltemade, egal was du denen zubereitest, die werden sich extrem drauf freuen, weil wenn die jetzt von der Insel erstmal wiederkommen, dann wissen die richtig zu schätzen, was gute Küche bedeutet.
Da musst du sie selber fragen, aber ich glaube, die freuen sich schon.
England ist ja weltweit bekannt fürs gute Essen. Muss man
ja
dazu.
Ja, also ich denke, auch dort hat sich natürlich viel getan und ich denke auch, dass die das super machen dort oben in Newcastle oder in Liverpool. In Liverpool ja sowieso, aber ja, klar ist es nochmal was anderes, wenn man dann nach Hause kommt, also nach Deutschland irgendwie wieder. Das ist für die Spieler schon.
Und vielleicht haben die Jungs auch das Restgeld, das Kleingeld, um sich auch ein vernünftiges Restaurant dort leisten zu können.
Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich mache mir keine Sorgen.
Wie ist denn das? Du musst ja irgendwie trotzdem so einen gemeinsamen Nenner finden, dass, ich sage jetzt mal, nichts zu würzig, zu scharf ist. Also die Geschmäcker sind ja so verschieden und irgendwas musst du an deinem Job ja richtig machen, sonst hättest du ihn de facto nicht mehr, dass man so einen Mittelweg findet, dass das allen irgendwie schmeckt. Wie findet man diese Balance?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, grundsätzlich geht es sehr viel um Abwechslung. Also das ist, glaube ich, eins der Hauptthemen. ich versuche halt so wenig Wiederholung wie nur irgendwie möglich zu haben. Mhm. Also es gibt, also es muss für jeden was dabei sein. Und es muss vom Geschmacksprofil her schon so sein, dass man sagt, okay, ich freue mich aufs Essen. Das heißt also, es kann jetzt nicht jedes Gericht scharf sein, aber es kann ein scharfes Gericht geben. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtigste eigentlich, vor allem in so einem Turnier dann, dass man, wenn es darf eben, es kann schon Brokkoli geben jeden Tag, aber der muss halt irgendwie dann auch mal immer wieder anders aussehen, der muss anders präsentiert sein, er muss auch irgendwie anders schmecken, einen anderen Twist bekommen, und da kann man schon viel machen. Und genauso ist es halt auch mit den Gerichten, die man dann serviert. Also ist ja ganz klar, wir sind irgendwo, du kannst jetzt ja das Rad nicht neu erfinden. Es gibt Hühnchen, es gibt Rind, es gibt Kalb, es gibt, ich sage jetzt mal noch, Reh oder also irgendwie Wild, oder es gibt da vielleicht auch mal Bison oder was. Und es gibt beim Fisch auch die und die Fischsorten. Es gibt diese, und es gibt halt viel Gemüse und vegetarische Gerichte. Letztendlich, wichtig ist halt für uns jetzt als Team, als Küchenteam, dass wir einfach wirklich eine extrem abwechslungsreiche Küche bieten, dass die Spieler jeden Tag gern zum Essen kommen. Das ist mein Hauptjob.
Hat sich schon mal einer bei dir beschwert?
Ach, das ist auch da. Wir sind jetzt, wenn wir jetzt so lange für die Spieler kochen, da gibt es immer mal wieder Dinge, die dem einen oder anderen nicht schmecken.
Ja.
Oder wo er sich vielleicht was anderes erwartet hätte. Oder sagt, hey, das hat sich viel besser angehört, als es mir dann letztendlich geschmeckt hat. Mhm. Das gibt's hin und, also selten, also wirklich selten, ja. Aber es gibt's natürlich auch mal, und da, das ist halt so. Und wir kennen uns jetzt auch schon so lang. Genauso wie ich mir sagen kann, hey, hörst du aber nicht zu, hätte man mehr erwartet von dir.
Ja, ja.
So, sagen die auch mal, hey, hätte man mehr erwartet von dir. Ja, so. Auch das kann es mal geben, und darum, das gehört einfach mit dazu. Und letztendlich glaube ich, es ist schon entscheidend, dass man eben über die einfach eine brutale Konstanz an den Tag legt, dass es einfach nicht schwankt und dass es trotzdem einfach für die Spieler spannend bleibt. Weil eben in diesem Raum, Speisesaal oder einfach so viel passiert, so viel soziale Interaktion, auch die Spieler bleiben sitzen, die unterhalten sich, und das machen sie nur, wenn sie sich wohlfühlen und wenn es irgendwie gutes Essen gibt und wenn der Raum schön ist und wenn man irgendwie so, einfach da gehört so viel mit dazu und das ist unsere Aufgabe.
Jetzt bist du natürlich total tief drin in der Welt der Geschmäcker und auch der gehobenen Küche. Du hast sehr, sehr viel selber gesehen. Würdest du denn sagen, da darfst du ganz ehrlich sein, uns hört hier keiner, es sind nur wir zwei, haben unsere Nationalspieler einen guten Geschmack?
Ja, also ich auch absolut. Also es gibt natürlich immer, und das hat gar nichts mit Geschmack zu tun, sondern es gibt natürlich Spieler, die haben mehr Gewichtung auf Essen als andere. Also wie es überall bei uns in der normalen, also ganz normalen, in deinem Freundeskreis ist, in meinem Freundeskreis, da gibt es Menschen, die sagen, okay, mir ist gutes Essen total wichtig.
Ja.
Und andere sagen, ja, Essen ist halt Nahrungsaufnahme, und warum soll ich jetzt viel Geld für Essen ausgeben?
Mhm.
So. Und genauso ist es bei den Spielern auch. Also da gibt es die einfach gern möglichst einfach essen, simpel essen und da auch mit keine großen Ansprüche haben. Und dann gibt es natürlich die sagen, okay, also ich nehme das schon alles voll mit, was es hier gibt, die ganze Bandbreite, und lass mich da auch jeden Tag überraschen.
Weil ich dachte mir immer, das sind Menschen, die Geld haben, die einen Zugang zu gewissen, zu einer gewissen Schicht haben und dementsprechend vielleicht auch so in gewisse Restaurants und in gewisse Szene eingeführt werden. Und dann habe ich neulich die Situation gehabt, ich stand neben einem Ex-Nationalspieler am Buffet, und es war ein sehr, sehr schönes Buffet. Da gab es sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Ich werde seinen Namen nicht sagen. Und bei dem dachte ich mir auch so, der hat bestimmt schon viel kulinarisch von der Welt gesehen. Und dann hat er sich einen Snickers genommen, ein Nutella-Brot und sich eine Spezi dazu bestellt. Mhm. Und dann dachte ich mir, das ist keine ausgewogene Ernährung, Kollege. Das
ist einer von uns.
Ja, so, so gab es bei dir schon mal irgendwas, wo du dir dachtest, bei aller Liebe, ich weiß, ich bin hier angestellt, aber es wurde irgendwas verlangt, wo du dachtest, das bricht mich und meinen Ehrenkodex als Koch?
Also so schlimm war es noch nicht.
Okay.
Es gibt immer wieder Dinge, wo man sagt, naja, okay, also aber.
Was waren solche Dinge?
Ja, also man geht ja auch mit so einer ganz anderen Erwartungshaltung. Man denkt eben auch, wenn man anfängt, so als Rookie bei der Nationalmannschaft, denkt man ja schon, das sind alle, also voll, ernähren sich super gesund und so weiter. Und letztendlich sind die ernähren sich auch alle gesund, aber jeder hat einfach mal Bock auf ein Nutella-Brot. Ich sage es immer ganz überspitzt gesagt. Und das ist was, was man dann im Laufe der Zeit erstmal versteht. Also wie gesagt, es sind Menschen wie du und ich, die auch ganz normale Bedürfnisse haben und auch einfach ganz normale Jungs sind mit Anfang 20, Mitte 20. Und da hat man dann vielleicht auch mal Lust auf ein Nutella-Brot, was jetzt das Nutella-Brot jetzt einfach exemplarisch für Sachen. Weil letztendlich bringt es die auch nicht aus dem Konzept, weil sie am Tag eben nicht so wie wir nur irgendwie am Schreibtisch sitzen oder irgendwie in der Küche arbeiten, sondern halt Sport ist ihr Lebensinhalt. Und das heißt, auch wenn ich mir jetzt da mal ein Nutella-Brot reinschraube, in der Früh wird mich das nicht aus dem Konzept bringen und aus der Bahn schmeißen. Und wegen dem spiele ich jetzt nicht schlechter.
Jetzt habe ich gesehen, es gibt ja auch ganz viele Dokus, in denen auch du und das ganze Küchenteam mit zu sehen bist. Ihr seid ja alle, genauso wie die Physios, wie einfach alle Menschen, die mit dieser DFB-Elf reisen und für sie verantwortlich sind, ein großer Teil dessen, dass die Stimmung gut ist, dass die Jungs einfach, dass die Rahmenbedingungen gegeben sind, dass die Jungs absolute Top-Leistungen abrufen können. Und von deiner Seite aus, so wie ein Physio, die richtig massieren muss und so weiter, musst du ja auch sehr genau gucken, was ist denn in diesem Essen drin. Und deswegen würde mich mal interessieren, wie tief geht ihr da rein, was so Mikros, Makros, Proteine, Carbs und so weiter angeht, was so quasi diese biochemische Ebene von Essen angeht?
Ja, wir gehen da schon rein. Also wichtig ist natürlich, dass bei einem Buffet möglichst die komplette Bandbreite dargestellt wird. Mhm. Das heißt also, ich muss gewährleisten, dass die Spieler, die viel Carbs brauchen, viel Carbs zu sich nehmen können und auch alles andere eben da ist, viel Gemüse, also Proteine, pflanzliche wie tierische und so weiter. Also diese ganzen Sachen müssen halt einfach da sein. Mhm. Ballaststoffe, so, das kann man aber eben über die Bandbreite des Buffets sehr gut darstellen. Und dann hängt das natürlich auch immer davon ab, wie viel trainieren die Spieler. Trainieren die doppelt zum Beispiel. Da muss ich natürlich schon schauen, dass eben die Kohlenhydratspeicher einfach wieder aufgefüllt werden. Das heißt, ich muss ihnen schon Anreize geben, dass sie an dem Tag eben Pasta essen oder eben nochmal irgendwas Carb-mäßiges mehr reinschrauben, also oder essen. Und das ist schon dann die Aufgabe, die man dann so ein bisschen übers Buffet auch steuert. Ja. Also oder visualisiert, dass man eben sagt, okay, schon am Eingang steht irgendwas, wo sie zugreifen können, wo sie sich automatisch dann schon eben Kohlenhydrate zuführen. Also kann ein Bruschetta sein oder sowas. Einfach so, dass man über die Buffetgestaltung auch schon relativ viel macht. Ja. Also das heißt, also wir schauen schon, dass jetzt also alles eben da ist. Ja. Und das auch jeden Tag.
Ich musste gerade so lachen, weil ich Anreize dafür, dass die sich die Pasta nehmen, schaffen. Das habe ich in meinem Leben noch nie gehabt, dass mir jemand Anreize für Nudeln geben
muss. Muss ich wahrscheinlich auch nicht, aber es gibt ja immer Dinge, die dann besser funktionieren. Ja, klar, und an Tagen, wo ich jetzt zum Beispiel möchte, dass sie also viel Pasta essen oder wo da ein Fokus drauf liegt, dann mache ich ja zum Beispiel eine Pasta, die sie sehr gern mögen. Safe, also zum Beispiel die Sucuk-Pasta oder die Döner-Pasta oder so, wo ich dann weiß, okay, da geht viel.
Rezept, schreib es mir bitte nachher auf.
Kann man auch
packen wir in die Folgenbeschreibung.
Also, eben, also geht viel. Und das ist eben, so steuert man sowas auch.
Was ich bei euch als Küchenteam, und wie gesagt, ich reiß ja da nicht mit, aber man sieht es ja im Internet, wo ihr mitbegleitet werdet, bei euch krass finde, und aber auch bei dir, ist diese unfassbare Identifikation mit dem Team, dass ihr auch wirklich ein Teil dieses Teams seid. Und jetzt seid ihr ja aber weder Spieler noch Trainer und habt so unmittelbar quasi den Einfluss auf ein Spielgeschehen. Und trotzdem merkt man, ihr seid zu 100% dabei. Was musst du richtig gemacht haben, damit die Jungs das allerbeste Produkt auf dem Spielfeld lassen können?
Ja, ich glaube, also zum einen, man ist ja selber Fan. Und wenn man dann eben, wir machen gerade eine Reise miteinander. Also die Spieler, wir alle als Team, jetzt über die Jahre, und wir haben viel Shit bekommen, auch, also, weil auch oft es nicht gut gelaufen ist und jeder weiß, der im Sport ist, das ist einfach so. Manchmal, die anderen spielen auch mit. Wir haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach nicht die Leistung abrufen können, die wir vielleicht bringen hätten können. Und wir leiden, also wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und das schweißt einfach ein Team unheimlich zusammen. Und darum identifizieren wir uns auch alle so 100% mit dieser Mannschaft, egal wie gut es läuft oder wie schlecht es läuft. Also das ist für uns irrelevant. Für uns ist nur wichtig, dass wir eben den Spielern eben die optimale Grundlage bieten, dass sie gut performen können. Das gilt für meine Kollegen im Physiobereich oder die Ärzte oder der Psychologe oder auch der Zeugwart, der einfach brutal wichtig ist für die Mannschaft, weil der einfach alles vorbereitet, damit die ordentlich trainieren können. Der schaut, dass die Schuhe passen und so weiter. Also das ist so, das hängt ja alles so kleinteilig zusammen. Und wenn wir nicht, also als Team hinterm Team, nicht zu 1000% hinter dieser Mannschaft stehen, dann brauchen wir gar nicht antreten. Weil es einfach, also jeder von uns muss hier diese 100%ige Identifikation haben und die hat auch jeder, weil wir die Jungs einfach lieben und auch diese Mannschaft lieben und auch daran glauben, dass einfach was passiert. Und das ist halt einfach im Sport, das habe ich gelernt. Du kannst dir viel ausmalen und du kannst sagen, ja, wir sind am Papier die beste Mannschaft, aber es gehört einfach so viele andere Sachen auch noch mit dazu, die einfach das Spiel nach wie vor total unberechenbar machen.
Ich finde das total krass, weil ich glaube, also ich würde das verstehen und wahrscheinlich auch jeder, der uns gerade zuhört, dass wenn man für den DFB arbeitet und da quasi so ongeboardet wird, dass die einem sagen, Anton, wir freuen uns voll, dass du dabei bist, aber pass auf, wir wollen hier den möglichst größten Erfolg haben, bitte lass die Jungs in Ruhe, wir wollen einen gewissen Abstand da machen, laber die nicht voll, keine Selfies machen, hier da noch 3 Verschwiegenheitserklärungen und sonst noch was. Und es wirkt aber überhaupt nicht so von der Atmosphäre, sondern genau ganz im Gegenteil, wie du gesagt hast, wir sind hier ein Team und du leidest da genauso mit, wie die Jungs, die auf dem Platz stehen, genauso wie es die Psychologen und die Physios und so weiter machen. Gibt es da so, weil zumindest suggeriert ihr das nach außen, diese Nähe, auch mal diese Momente, wo neben dem Platz, neben dem Essen, die Jungs auch mal so den Draht zu dir suchen und mal mit dir über Sachen sprechen, weil sie sich denken, er ist eben weder in der sportlichen Führung noch irgendwie einer, der mich, was Taktik angeht oder sowas, zulabert, sondern einfach so diese persönliche Nähe, die einfach sich dich mal greifen und dann sagen, hey, lass uns mal kurz über irgendwas reden.
Ja klar, das passiert über die Jahre natürlich schon. Also das ist einfach ein großes Vertrauensverhältnis, das da gewachsen ist. Und das gilt wahrscheinlich für mich genauso wie für viele andere Kollegen. Man verbringt ja auch unheimlich viel Zeit miteinander. Mhm. Also ob das jetzt im Jahr 50 Tage sind, also wenn wir nur ein normales Länderspieljahr haben, oder eben bis zu 70, 80, 90 Tage, je nachdem, wie lang so ein Turnier dauert. Mhm. Das ist schon echt viel Zeit, wo man von früh bis spät abends einfach zusammen ist. Und da passieren natürlich auch persönliche Interaktionen. Und das ist jetzt nicht so, dass das unbedingt, da muss man gar nicht pushy sein oder so, sondern einfach, war ich auch nie, sind auch meine Kollegen nicht, sondern einfach das passiert, weil man sich halt gut versteht und weil man eben vielleicht auch nicht nur über Fußball reden will, sondern auch mal über die Familie, über die Kinder. Manche Spieler haben Kinder, die gleich alt sind wie meine Tochter und so weiter. Dann geht es auch mal um das und wie läuft es in der Schule. Oder ich kenne ja auch die Kinder alle oder viele der Kinder. Mhm. Und das ist einfach so. Und dann entsteht da automatisch irgendwie ein persönlicher Kontakt, der dann über das Fußballerische oder über dieses reine Team, ja, Fußballteam und so weiter hinausgeht, sondern einfach persönliche Kontakte, das ist nicht immer, nicht oft oder auch nicht regelmäßig, aber es gibt eben in so einem Turnierverlauf oder auch wenn man mal irgendwo zusammensitzt und einen Kaffee trinkt, hey, wie geht's da eigentlich privat? Ja. So, was ist los? Was passiert gerade? Und das ist dann vice versa, also vom Spieler an mich oder an mich an den Spieler und dann redet man halt auch mal. Und diese Momente sind natürlich sehr schön, können aber auch mit dazu, weil wir eben ja nicht nur ich bin jetzt nicht nur Dienstleister für die Spieler. Natürlich bin ich der Dienstleister, aber eben über die Jahre jetzt auch ist man dann schon mehr als nur das. Und das geht meinen Kollegen wahrscheinlich genauso wie mir.
Wie sehr mehr als nur ein Dienstleister? Du bist, hat man ganz krass gesehen beim Viertelfinale der EM24, weil Julian Nagelsmann dazu gekommen ist, kurz vor dem Spanien-Spiel und gesagt hat, Anton, du machst bitte die Kabinenansprache vorm Spiel. Bitte nimm uns da mal mit rein, weil das klingt so absurd.
Das ist tatsächlich ein bisschen absurd, ja. Nein, also das ist halt so ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Das war auch ziemlich surreal in dem Moment. Ja, es war früh morgens am Spieltag und der Trainer hat mich dann kurz gerufen und gesagt, ob ich schnell kommen kann ins Trainerbüro. Und ich habe eigentlich gedacht, naja, okay, vielleicht ist irgendwas. Und dann hat er eben gesagt, wie so das Energielevel so sei. Ich habe gesagt, du, gut, wie immer, und wir gewinnen heute. Und dann hat er gesagt, du, hättest du Bock, das zu machen? Also die Teamansprache zu machen.
So geil.
Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt wenn du mich so fragst, dann mache ich das. Ich habe da aber mir keine Gedanken drüber gemacht, was das mit dem Rest meines Tages macht, weil man kann irgendwie auch nicht so richtig mit den Leuten drüber sprechen. Und dann ist, das bewegt dich dann schon. Das Gute war, wir haben ja nachmittags gespielt, also es war dann relativ schnell der Moment da. Mhm. Und ja, also das ist einfach was dann dich schon extrem bewegt, und weil du möchtest ja keinen Schmarrn erzählen und du weißt ja auch irgendwie, natürlich reiße ich jetzt da nichts raus, aber es ist so irgendwie der letzte Moment für die Spieler, wo sie dann auf den Platz gehen.
Ja.
Und der Trainer hat dann zu mir gesagt, du hast 40 Sekunden, mach's einfach gescheit. So, und das habe ich dann auch versucht und habe dann eben kurz vorher mit unserem damaligen Psychologen im Bus noch gesprochen und habe gesagt, du Hans, wie ist denn das jetzt eigentlich so? Er hat gesagt, ja, du, ich kann es dir nicht sagen, aber ich habe sowas noch nicht gemacht. Ich würde dir einfach raten, mach so, wie du es machen würdest. So. Und einfach bleib so, bleib bei dir, bleib in deiner Sprache. Und ja, und das war dann letztendlich auch der... So bin ich dann reingegangen und das war natürlich schon ein sehr bewegender Moment.
Ich denke mir so, ich sehe dieses Video von dir, es gibt es online, und man sieht diesen Marktwert von gefühlt 3 Milliarden Euro. Das sind die bekanntesten Spieler, es sind diese Ikonen des deutschen Fußballs, auch wenn es noch junge Kerle sind, aber sie sind es oder sie werden es noch. Und mir ist so für dich das Herz in die Hosen gerutscht. Also auf gut Deutsch gesagt einfach, so, da muss man sich doch übertrieben einscheißen davor.
Ja,
das denke ich mir.
Tatsächlich ist es so, also man kann es ja gar nicht, also wenn man Fußballfan ist, ist es ja immer auch, und selber wenn man Fußball gespielt hat, man hat da überhaupt kein Gefühl dafür, was das dann bedeutet in dem Moment. Mhm. Und da habe ich dann schon gemerkt, im Nachhinein habe ich dann gemerkt, wow, das war jetzt irgendwie schon, also für mich persönlich echt einer der Momente des Lebens einfach, es wird nicht mehr besser.
Schön.
Und es hat er dann letztendlich auch, dann hat es ja nichts gebracht. Also wir haben zwar ein geiles Spiel gemacht, aber ja, wir sind ja dann unglücklich ausgeschieden. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen an dem Ganzen. So,
Korea.
Ja, für mich war es cool. Und ich habe mich danach auch mal kurz mit Toni Groß und Thomas Müller unterhalten, die ja sozusagen das letzte Spiel dann hatten. Manu Neuer auch und Ilkay im Prinzip ja auch. Und das war dann schon irgendwie witzig, weil es einfach irgendwie, wenn man dann so drüber nachdenkt, ist das schon, war es ein total wichtiges Spiel und vom Trainer einfach ein ziemlicher Bold Move. Hätte auch schief gehen können.
Ja. Was gab es danach zu essen? Wie rettet man da die Laune noch, insofern es überhaupt irgendwie geht?
Da, also es ist dann in dem Moment, und man muss dann auch sagen, wenn man jetzt ein ganz wichtiges Spiel gewinnt oder auch verliert, ist das Essen nicht mehr relevant. Das gehört mit dazu, ja. Und wir haben dann in der Kabine, gab es noch Maultaschen. Das weiß ich noch. Und die hat dann eigentlich keiner mehr gegessen. Weil es einfach dann, ja, die Enttäuschung war so groß bei uns allen. Und irgendwie, da fällt dann auch so ein Riesen, also, ja, das ist einfach, man kann sich diese Enttäuschung gar nicht vorstellen, die da stattfindet. Bei einem persönlich, bei uns allen, bei den Spielern, so knapp. So unverdient dann letztendlich auch irgendwie, ja, boah.
Da hat es einer ganzen Nation den Zahn gezogen.
Genau, das hat der ganzen Nation den Zahn gezogen, und du möchtest eigentlich in dem Moment aus dieser Kabine raus. Du möchtest dich irgendwie rausbiebeln, weil es einfach so ein absoluter Tiefpunktmoment ist. Mhm. Ja.
Wenn so ein Turnier vorbei ist, wie kommst du wieder zurück ins normale Leben? Weil du hast ja gerade schon gesagt, du bist ja irre viel auch mit den Jungs unterwegs. Du bist 24/7 mit teilweise postpubertierenden Mit-20-Jährigen, die voll auf Testosteron sind oder unterwegs. Und du hast ja aber ein ganz normales Familienleben sonst zu Hause. Also natürlich, du hast dein Restaurant und auch da Personalverantwortung und so. Aber das ist ja eigentlich Ausnahmezustand. Wie reguliert man sich da wieder ins normale Leben rein?
Tatsächlich schwierig. Jetzt letztes oder 24 waren es ja 45 Tage, glaube ich, die ich dann am Stück weg war. Und auch auf so einem hohen Level. Also man ist ja dann auf die ganze Zeit auch voll auf Adrenalin. Und das steigert sich ja dann von Spiel zu Spiel. Und man merkt einfach, der Druck wird höher. So einfach die Erwartungshaltung wieder andere. So, das war schon dann auch diese Euphorie, die durchs Land gegangen ist, 24, wo man dann auch live dabei ist. Weil man sieht ja die Menschen, die am Straßenrand stehen und den Bus anfeuern, wenn man da in den Bus fährt. Und da kriege ich ja jetzt kriege ich sofort Gänsehaut, weil das einfach so krasse Momente sind. Und dann praktisch kommt dieser jähe Absturz mit diesem Viertelfinal-Ausscheiden und am nächsten Tag fährst du ja heim. Es ist ja dann nicht mehr, dass du sagst, ja, jetzt bleiben wir dann noch ein paar Tage zusammen und so machen so eine Cooldown-Phase, sondern du kommst dann heim und letztendlich ist es dann sofort wieder back to reality, weil natürlich in deinem Betrieb du dann auch wieder gefragt bist als Chef und die oder auch als Familienvater und als Ehemann, so das ist dann einfach ganz normal, dass man dann wieder so ganz schnell wieder zurückgeholt wird und es fällt einem unheimlich schwer, dann wieder in so einen Rhythmus zu kommen. Also da brauche ich dann auch immer so mindestens eine Woche, um dann wieder irgendwie auch im normalen Leben, in Anführungszeichen, wieder klarzukommen, weil man muss sich ja eigentlich nur um die Spieler kümmern.
Ja.
Also diese 40, 45 Tage vorher und das ist die Aufgabe und dann bist du wieder, also dann kommt die Tochter, dann kommt die Frau, dann sind die wieder ganz normalen Alltagsprobleme da und es ist, die Umstellung ist schon ziemlich hart, also es ist wirklich hart.
So. Zu klein, Tochter, was willst du von mir? Ja. Bist du Manuel Neuer?
Nee, so, dann nicht. So nicht, aber so einfach, ja, dann auch wieder so aus dieser Blase wieder raus. Und das ist schon eine Umstellung, ja.
Was geben dir die Jungs in dieser Zeit? Was saugst du da auf?
Es ist so viel, man lernt einfach wieder so viel über Team und über, also dieser Zusammenhalt auch von uns als Betreuerteam dahinter. Das ist einfach, du bist da echt eine Einheit, die da so durchgeschweißt ist. So im Prinzip so, wir stehen und man kämpft eben für ein gemeinsames Ziel und man haut alles rein für dieses Ziel. Und das, da kriegt man natürlich das von den Spielern, das kriegen wir alle dann auch zurückgespielt von den Spielern, dass einfach die auch total happy sind, dass sie sich auf uns verlassen können und dass sie wissen, okay, wir stehen da voll dahinter und jeder hat alles reingehauen in dem Moment und oder in dieser Zeit. Und das kriegst du natürlich schon immer wieder zurückgespiegelt und diese Dankbarkeit auch. Und das ist echt sehr schön.
Voll schön. Nimm uns mal kurz mit, wie läuft das so vertraglich? Bist du quasi wie ein Spieler bei einem Verein erstmal angestellt auf und hast dann vier Jahre Laufzeit und dann guckt man, verlängert man nochmal oder nicht? Oder
nein, wir sind halt also ich und viele andere Kollegen sind Honorarkräfte, die halt vom DFB im Prinzip für eine Saison oder für zwei Saisons eben dann eingekauft werden, in Anführungszeichen.
Okay.
Und ist dann auch immer. Das hängt ja immer auch von einem persönlich ab und natürlich auch von, ich sag mal, kommt ein neuer Trainer, der hat ja auch oft andere Vorstellungen, kann ja auch immer, also darum ist es einfach ein ganz normales Honorarbasis, Angestelltenverhältnis.
Okay. Dann lass uns mal da ein bisschen reingehen in deine Karriere, weil du hast ja wirklich auch schon sehr viel gesehen. Ich würde gerne mit dir so ein bisschen deinen normalen Alltag und so ein paar Küchenmythen abklappern. Erstmal so, ich glaube, gerade in der Kochausbildung gibt es ja immer so Sachen, die findet man voll cool, da ist man gut drin und dann gibt es so absolute Hassaufgaben. Was war bei dir in der Ausbildung, kannst du dich da noch erinnern, was war bei dir so eine Aufgabe, dass wenn dein Ausbilder gesagt hat oder irgendwie der Küchenchef, Anton, jetzt, keine Ahnung, Zwiebeln schneiden, was auch immer, dass du dir gedacht hast, ach nee, bitte nicht.
Nee, gibt es viele Sachen. gibt viele Sachen, also zum Beispiel, also was ich immer wirklich gehasst habe, war Patisserie, also ganzen Süßigkeiten, Süßspeisen machen. Das ist einfach, also habe ich gelernt, aber mache ich nicht gern. Nach wie vor nicht. Und das Schlimmste war für mich Weihnachtsplätzchen backen. Also da habe ich gesagt, okay, also da habe ich einfach so wenig Bezug dazu gehabt und ich habe es gehasst. Und irgendwann hat mich dann, meine Chefin damals in der Patisserie hat dann zum Chef gesagt, bitte nimm ihn wieder. Ich will ihn da hinten nicht haben. Der ist echt, also der hat einfach überhaupt keinen Bock. Und er, Also das macht keinen Sinn. Und dann wurde ich wieder, habe ich mein Ziel erreicht und wurde ausgetauscht, durfte wieder nach vorne zum Saucier, also praktisch zu Fleisch, Fisch und so. Das war eher meine Welt und damit war meine Patisserie-Karriere dann auch beendet. Geil. Aber es war damals wirklich mit dem Weihnachtsplätzchen, war das dann beendet.
Sag mal, eine Sache fällt mir gerade noch ein, wegen Mythen und so. Ich habe ein paar Freunde, die auch in der Gastro arbeiten und die sagen nicht zum Beispiel Restaurant, sondern die sagen Restaurant. Die sagen auch nicht Dessert, sondern die sagen Dessert oder Patisserie. Also immer mit der Betonung auf der ersten Silbe. Warum sprecht ihr eine andere Sprache? Oh, woher kommt das?
Das ist eine gute Frage.
Oder sagst du es auch so?
Ich sage Patisserie. Also okay. Ich glaube, das ist manche Sachen, wenn man das natürlich dann immer in dieser Branche hört, ja, so wie Dinge eben ausgesprochen werden, dann übernimmt man das automatisch.
Jungs, ihr macht das falsch. Es tut mir leid.
Warum das so ist, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Tatsächlich habe ich da keine Antwort drauf.
Okay. Naja, alles gut. Dann muss ich ein bisschen weiter diggen danach. Ja? Was ich bei dir sau spannend finde, ist, und das hast du gemeinsam mit vielen Köchen, die wirklich auch so bis in dieses Top-Shelf geschafft haben, ist, also man kann ja entweder einfach seine Ausbildung als Koch machen und man macht in einem Betrieb und irgendwann wechselt man mal oder so, oder man macht seine Ausbildung und dann durchläuft man wirklich international auch Stationen wie so ein Austauschprogramm. Du warst in der Schweiz, du warst in Stockholm, in New York. Das sind so Dinge in ihrem Lebenslauf, die diese Top-Chefs, sage ich jetzt mal, alle gemeinsam haben. Wie wichtig war dieser Tapetenwechsel für dich, dieses einmal raus in die Ferne und was Neues kennenlernen?
Ich würde sagen, mit das Wichtigste, was ich in meinem Leben gemacht habe, es härtet dich einfach extrem ab. Also zum einen ist es so, du bist entwurzelt von zu Hause, was ich ganz wichtig finde, dass man einfach sagt, okay, ich muss mich da selber durchkämpfen. Und es sind so einfache Dinge, mal einfach zu schauen, wo wasche ich eigentlich meine Wäsche? So, einfach hört sich doof an, aber einfach so Dinge, die man einfach, wo man jetzt klarkommen muss, wenn man nicht im nächsten Umkreis zu Hause wohnt oder die Lehre macht. Und eben dann auch dein eigenes neues Umfeld kreieren. Ja,
also erwachsen werden.
Erwachsen werden, Freunde finden, Bekannte finden und letztendlich dann was unheimlich wichtig für mich, für meine persönliche Entwicklung, wie man dann Dinge auch angeht. Es war gut. Gute Zeit.
Jetzt ist ja gerade diese Zeit in der Ausbildung als junger Mensch eine sehr, sehr prägende. Gibt es da irgendeinen Ratschlag, irgendein Feedback, das du bekommen hast, das du so verinnerlicht hast, dass du das auch noch heute mit dir rumträgst oder auch noch an die nächste Generation weitergibst?
Ich glaube, es gibt so, das ist gar nicht so ein Feedback oder so, sondern es gibt viele Dinge, die man in so einer Lehrzeit, also 3 Jahre, wenn man in einem Betrieb arbeitet, einfach mitbekommt. Und das ist so, in den kleinen Dingen passiert das. Wie ist unser Qualitätsstandard auch in den ganz kleinen Dingen? Und eins der Dinge, die ich meinem Lehrchef, also was ich nie vergessen werde, ist einfach so, beim Schnittlauch fängt die Fehlerkette an. So, der muss einfach schon perfekt geschnitten sein. Und wenn man da schon anfängt, oder die Zwiebeln und so weiter, wenn man da einfach schon anfängt zu schludern und unsauber zu arbeiten, was passiert dann erst, wenn ich mal was richtig Teures da habe? So vor mir liegen habe. Und it's all about the details. Also es sind einfach die kleinen Dinge, die dann letztendlich über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, weil da beginnt die Fehlerkette.
Jetzt sind ja Küchen sehr bekannt dafür, dass es da so einen gewissen Sound gibt und dass Harmonie im besten Fall auf dem Teller stattfindet, aber vielleicht nicht unbedingt beim Zwischenmenschlichen. Das ist jetzt aber natürlich eine Sache, die könntest du dir schon erlauben bei dir im Betrieb, wenn sich da alle in der Küche nur beleidigen, ist wahrscheinlich nicht gut, aber könntest du. Kannst du dir in einem Umfeld wie dem DFB natürlich überhaupt nicht erlauben, weil da ganz, ganz streng drauf geachtet wird, wie ist die Stimmung untereinander. Und wenn dann die Jungs da irgendwie sitzen und aus der Küche irgendwelche Schimpfwörter um sich herfliegen hören, weil irgendjemand die Soße gerade nicht richtig oder pünktlich oder schnell genug gemacht hat, wie handelt man das? Also wie handelst du das in deinem Betrieb? Ich glaube, da hat sich bestimmt auch in den letzten 20, 30 Jahren einiges getan bei diesem Sound. Und wie handelst du das beim DFB?
Ja, der Sound ist, ich glaube, es ist auch viel auch Mythos, okay, und auch viel Vorurteil so gegenüber der Gastronomie. Klar, man verwechselt oft auch so diese klare Ansage mit irgendwie rumschreien. Also wir haben halt oft einfach nicht die Zeit, dass man sagt, hey, könntest du jetzt bitte mal das bringen, sondern heißt halt einfach, hey, jetzt bitte schnell oder jetzt schnell. So. Ja. Und das wird dann verwechselt mit irgendwie, da wird nur rumgeschrien. Sondern es, glaube ich, ist oftmals diese sehr klare Ansage, Hat nichts mit...
Also es ist nicht wie bei The Bear,
nein,
dass alle sich beleidigen.
Auch The Bear ist ja dann auch an vielen Stellen überzeichnet. Ja. So muss man einfach auch sagen, leider haben sie ein bisschen eine Chance verpasst. Aber auch dort ist ja oft sehr klar, es wird sehr klar kommuniziert. Ja. Und das wird oft tatsächlich leider oft verwechselt mit irgendwie mit Rumschreien. Ich vergleiche das auch immer mit zum Beispiel sowas wie im OP-Saal. Mhm. Also natürlich geht es da um Leben und Tod, aber es ist auch hier, muss sehr präzise gearbeitet werden und man hat dann vielleicht oftmals nicht die Zeit, dass man noch sich mit Höflichkeitsfloskeln abgibt, sondern einfach jetzt, hier, bitte, schnell und so. Mhm. Und es geht hier einfach um präzises Arbeiten und das ist bei uns halt auch sehr wichtig und dann werden eben manche Dinge weggelassen und das wird dann oft verwechselt, da wird nur rumgeschrien. Also und natürlich kann es auch mal laut werden, glaube ich, so wenn man sagt, hey, also ich möchte es aber jetzt so haben und es ist jetzt zum dritten Mal irgendwie irgendwas, kann man schon mal sagen, hey, das muss doch jetzt mal funktionieren. Also
ja.
Und das ist eigentlich aber auch, wie in jedem anderen Job auch, kommt der Chef und sagt, hey, das muss doch jetzt mal funktionieren. Also es kann ja nicht sein, dass du jetzt hier zum dritten Mal den gleichen Fehler machst. Also und das wird bei uns in der Branche schon oft auch mal, also wirklich überzeichnen. So, also man sagt, ja, also würde ich jetzt einfach nicht mehr so sehen. Und beim DFB ist es eigentlich ähnlich. Also wir sind jetzt ein festes Team. Mhm. Wir arbeiten seit mehreren Jahren zusammen. Also wir verstehen uns eigentlich blind.
Okay.
Also sehe ich jetzt nicht. Natürlich müssen wir da Dinge einstellen und sagen, okay, wir müssen ein gewisses Grundniveau erreichen. Aber wir sind als Team jetzt so stark, sodass wir sagen, ja.
Wir hatten ja hier bei uns im Podcast schon Sportlerinnen und Sportler, die Champions League gewonnen haben, die olympisches Gold gewonnen haben. Und bei dir ist ja die Analogie, sind das ja die Michelin-Sterne. Und was ich bei denen immer total spannend fand, war, dass der Weg viel, viel wichtiger war, als das Ziel, am Ende diese Trophäe in der Hand zu haben und die Niederlagen, die man oft dem Weg dorthin erlitten hat. Wie ist es bei dir, bei allem Respekt oder bei aller Wertschätzung, die dann auch gegenüber dieser Trophäe oder der Medaille haben, das stand gefühlt nie so richtig im Vordergrund. Wie war das bei dir mit den Sternen?
Es ist halt immer eine Momentaufnahme, dieses Ziel zu erreichen und dann geht es ja irgendwie wieder weiter. Also das ist ja auch nur ein kurzer Moment. Also auch der sportliche Erfolg ist ein kurzer Moment und dann, was machst du danach? Also es geht wieder weiter. Und das ist bei uns im Ding mit dem Michelin-Stern ähnlich. Du musst es jedes Jahr wieder verteidigen, du musst es jedes Jahr wiederholen. Letztendlich ist die Frage immer, strebt man nach mehr? Also schaffen wir es irgendwie, das nächste Level noch zu erreichen? Ich gebe dir da schon recht. Also der Weg ist oftmals also eigentlich viel spannender. Und eben, wenn man dann das Ziel tatsächlich erreicht hat, ja, okay, jetzt geht's weiter. Also sozusagen nach dem Stern ist vor dem Stern. Das ist ja wie nach dem Spiel ist vor dem Spiel. So, es ist tatsächlich eben diese Niederlagen so auf dem Weg, so wenn man so zum Beispiel jetzt wieder das Ziel nicht erreicht hat, den nächsten Stern zu holen, dann ist es natürlich schon irgendwie auch immer, ist schon eine Niederlage und dann muss man wieder in die Analyse gehen und sagen, okay, wie schaffe ich das vielleicht im nächsten Jahr? Oftmals hängt es aber eigentlich gar nicht von einem selber ab. Das ist auch wieder wie im Sport, weil die anderen spielen halt auch mit, erstens, und es gibt irgendwie eine dritte Kraft, jetzt in dem Fall bei uns, die Sterne vergeben, Michelin oder so, die sagen, wo man auch gar nicht weiß, warum das jetzt so ist oder warum es nicht so ist und also da hat man oft gar keinen Einfluss drauf. Und darum ist natürlich der Weg an sich schon der spannendere Teil, ja.
Und gehst du eher auf Verteidigen oder bist du auf Ausbauen und ich will irgendwann die drei haben?
Ja, drei ist jetzt, man muss ein realistisches Ziel setzen.
Das ist ja eine ganz andere Art von Küche, die man anmachen muss.
Genau, und letztendlich glaube ich, ist es geht immer so um ein gewisses Ambitionsniveau zu pflanzen. Also das ist ja nicht nur bei einem selber, sondern eben auch beim Team. Zu sagen, hey, wir sind zufrieden mit dem Status quo, kann nicht das Ziel sein. Mhm. Oder kann nicht der Anspruch sein. Sondern das Ziel muss schon sein, dass alle ambitioniert sind, besser zu werden. Und dafür muss man ja ein klares Ziel ausgeben.
Mhm.
Also man muss ja sagen, okay, letztendlich ist das Ziel schon der zweite Stern oder der Stern. So. Und wie gesagt, den Status quo zu verwalten, das ist jetzt nicht mein mein Antrieb.
Okay. Wie ist das denn, weil ich meine, du hast offensichtlich eine krasse Karriere gemacht, sonst wärst du de facto nicht hier. Du hast eine krasse Karriere gemacht, man ist ein junger Typ, man will diese Karriereleiter hochklettern. Und die Illusion, in der wir ganz oft leben, ist ja, dass je weiter ich diese Karriereleiter hochklettere, desto mehr kann ich mich in dem verwirklichen, was ich wirklich liebe. In deinem Fall das Kochen. Dann hast du irgendwann deinen Betrieb, deine Betriebe, und du entfernst dich ja aber de facto immer weiter von dem Kerngeschäft. Und am Ende bist du der schauen muss, dass ein Personalplan steht, der irgendwie gucken muss, dass das Geschäft läuft, die Reservierungen reinkommen und du am Ende des Jahres noch irgendwie eine vernünftige Steuererklärung abgeben musst und nicht der die ganze Zeit am Konzipieren ist, der sich da reinfuchsen kann. Wie hältst du da nach so vielen Jahren im Geschäft auch noch so diese Liebe zu dem, wie du sie ursprünglich hattest, wie hältst du die frisch?
Es hat sich maximal verändert, ganz klar. Also dieses Profil, mein Profil hat sich total verändert über die Jahre. Ich bin also viel mehr jetzt Unternehmer geworden als jetzt eigentlich noch Koch. Bei der Nationalmannschaft schlüpfe ich wieder in die klassische Kochrolle. In meinem Betrieb bin ich also deutlich mehr Unternehmer. Und da gebe ich dir auch recht, also das ist schon auch da immer wieder so die Liebe zu finden. Also ich liebe meinen Beruf nach wie vor sehr. Das alles, was drumherum ist, das ist tatsächlich nervig. Und es ist auch tatsächlich schade, dass man sich so ein bisschen wegentwickelt von seinem ursprünglichen Beruf. Aber ist wahrscheinlich halt einfach der Weg. Letztendlich finde ich das andere schon auch sehr schön. Und ich finde, was mir jetzt besonders viel Spaß macht, ich kann so beides leben. Also ich bin auf der einen Seite immer noch ganz traditioneller Koch, wenn ich bei der Nationalmannschaft bin. Und jetzt bei mir im Unternehmen als Unternehmer, wo ich auch manchmal noch mitkoche, einfach dann auch, wenn Leute ausfallen und so weiter, dann kann ich das schon auch noch machen und mache ich auch. Und bin auch in der Küche sonst auch jeden Tag, aber eben nicht mehr so in den täglichen Arbeiten, Mise en place Arbeiten und so weiter. Das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Ich liebe Gastronomie. Also so dieses Gastgebersein ist schon mein großes Thema. Und darum kann ich mich da immer wieder motivieren. Jetzt bin ich halt nicht mehr so in der Gastgeber-Kochrolle, sondern jetzt bin ich mehr der Gastgeber, der wirklich dann auch draußen bei den Gästen ist und so weiter und auch meinen Teller hinbringt. Und das macht schon auch Spaß. Also es hat sich halt einfach verändert.
Gibt es irgendwelche Sachen in deinem Privatleben, keine Ahnung, wenn du bei Freunden eingeladen bist oder so, die dich wahnsinnig machen, wenn du es bei anderen Menschen siehst, wie sie kochen, wenn die zum Beispiel, keine Ahnung, die Zwiebeln nicht so fein hacken, sondern dann wie mit so einem Hackbeil da draufhauen? Gibt es da irgendwas, wo du dir so denkst, so, ich sage jetzt aus Höflichkeit nichts, aber irgendwie zerreißt es mich gleich?
Nö.
Gar nicht.
Weil mir das einfach total egal ist. Also ich bin auch der einfachste Gast. Ich sage das jetzt ganz offensiv, weil wir werden nie eingeladen eigentlich. Weil viele einfach immer sagen, hey, boah, bevor ich den einlade, das ist mir einfach zu anstrengend. Ich bin eigentlich total entspannter Gast, weil mir geht es ja gar nicht so ums Essen. Ich erwarte jetzt da nicht, dass irgendjemand total geil aufzaubert für uns oder für mich, sondern es geht eigentlich um diesen, dass man zusammensitzt und mit Freunden am Tisch sitzt und irgendwie ein gutes Glas Wein trinkt und gute Gespräche hat. Und ja, das ist ja eigentlich viel wichtiger. Und viele machen sich da viel zu sehr Gedanken übers Essen. Und es interessiert mich persönlich. Ich bin ja froh mit einem Teller Pasta.
Habe ich vorhin gesagt.
Und wenn der dann nicht so gut ist, dann ist es auch okay. Also werde ich jetzt nicht sagen, boah, das war aber scheiße. Also nö, auf keinen Fall.
Okay. Vielleicht hören uns ja auch ein paar junge, angehende Köchinnen und Köche zu. Was braucht denn ein junger Mensch, der in der Küche steht, um es wirklich zu schaffen in diesem Beruf?
Ausdauer. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben nicht beim ersten oder zweiten Rückschlag einfach einknickt. Und die kommen einfach, weil die Entwicklung vielleicht nicht so schnell geht, wie man sie will und weil man erst Dinge verstehen muss. Also das ist auch was ich gelernt habe in meiner Lehrzeit. So, ich habe am Anfang natürlich, ich kam aus einem gastronomischen Betrieb. Ich habe eigentlich Gastronomie von Kindheit schon aufgesaugt. Aber dann darin zu arbeiten, das war schon was ganz anderes. Diese Konstanz, jeden Tag auch irgendwie zu kommen, wieder die gleichen Sachen zu machen und versuchen, die gleichen Sachen besser zu machen. So. Und dann eben auch wirklich sich konstant weiterzuentwickeln und nicht dann irgendwann aufzugeben und sagen, hey, jetzt ist schon wieder Rückschlag und jetzt habe ich das wieder falsch gemacht und habe dafür Shit bekommen und für das und das war eigentlich scheiße und da habe ich versagt oder das habe ich nicht gut gemacht. So, es gibt da einfach schon viele Rückschläge und die gibt es dann auch später nach der Lehre noch. Es ist nicht so, du kommst in einen neuen Betrieb, da werden ganz andere Dinge gefordert. Und da knicken dann einfach viele ein, weil sie irgendwie sagen, wow, die Frustrationstoleranz ist einfach oftmals zu gering. Darum sage ich, man braucht schon viel Ausdauer, man muss sie überwinden und so Rückschläge wirklich akzeptieren, weil die einfach kommen. Und das sind schon so Dinge, die ich den jungen Leuten mitgebe oder wo ich auch zu meinen Azubis sage, hey, es gibt immer wieder Rückschläge, weitermachen und wirklich ausdauernd sein. Und es wird auch irgendwann besser. Und das ist, was ich immer sage, Ausdauer ist das Wichtigste.
Was ich lustig finde, ist, das sind eigentlich genau die gleichen Worte, die man auch zu einem angehenden Fußballer oder sowas sagen kann. Wo siehst du denn diese Parallelen? Weil ich glaube, da kann man sehr viele aufmachen zwischen einem Küchenteam und einer Mannschaft auf dem Platz.
Absolut. Also im Prinzip geht es immer um Führung und auch als Team einfach zusammenzuwachsen. Es muss einen geben, der ansagt und sagt, okay, so machen wir es. Und der muss es schaffen, dass er einfach eine gute Mannschaft zusammenstellt, die inhaltlich gut funktionieren, also wo jeder einfach weiß, was er zu tun hat. Und aber auch menschlich natürlich irgendwie so aufeinander kommen, dass sie sagen, okay, sie können hier gut zusammenarbeiten. Und da gibt es natürlich Küche, wie jetzt Spitzensport ist da extrem ähnlich. Also du hast immer die Menschen, die halt einfach super kreativ sind bei uns, die dann auch so Dinge anschieben. Aber es muss halt die Leute geben, die das Handwerk hier umsetzen. Also diese Künstler und Handwerker, so das ist im Prinzip das Gleiche wie in einem Fußballteam. Du kannst jetzt nicht nur mit 11 Messis wirst du jetzt oder 10 Messis wirst du keinen.
Hat PSG probiert, hat nicht geklappt.
Wird nicht funktionieren, genau. Ja. Und du brauchst eben schon auch die einfach dieses Groundwork machen und auch Dinge gut umsetzen können und vielleicht nicht die super, super, Superstars sind, aber halt einfach ihren Job sehr, sehr gut erledigen. Und die brauchst du auch in der Mannschaft. Und das ist bei uns in der Küche genau das Gleiche. Und die Challenge ist einfach immer nur, die richtige Mischung zu finden. Und dann kannst du auch als Team super erfolgreich sein. Also es ist wie im Fußball. Und dass halt einfach obendran jemand steht, der die Leute versteht, weiß, wie er die einzelnen Charaktere zu nehmen hat und auch auf die eingeht und sagt, okay, und das ist unsere Marschrichtung und auch klare Marschrichtung vorgibt und sagt, hey, hier wollen wir hin, das ist unser Ambitionsniveau. Macht der Trainer übrigens auch, sagt, das Ambitionsniveau ist nicht, wir wollen bis ins Viertelfinale vor der Weltmeisterschaft kommen, sondern wir wollen Weltmeister werden. Das also, muss man pflanzen.
Ja.
Und das hat er geschafft bei uns allen. Und das hat er direkt nach der Niederlage gegen Spanien gemacht. Damit war das Ziel gesetzt. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen, ja, völlig unrealistisch, aber um das geht es gar nicht. Es geht darum, einfach, dass jeder weiß, da wollen wir hin und wir marschieren.
Dann lass uns gemeinsam marschieren, Hand in Hand. Und Anton, bitte koch uns zum Weltmeister.
Also ich gebe alles. Letztendlich umsetzen müssen es die Jungs, aber wir als Team, also egal wer jetzt bei uns Zeugwart, wir sind alle 100% drauf und 100% dahinter, dass wir bestes Groundwork machen, damit die Spieler gut performen können.
Das spürt man, das überträgst du auf mich und ich glaube auch auf die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören. Anton, vielen, vielen lieben Dank dir. Danke für deine Zeit, danke für deine Offenheit hier. Wir enden beim Deep Dive immer mit einer Frage und das ist die sogenannte Alien-Frage. Pass auf, stell dir vor, es landen Aliens auf unserer Welt. Und die verstehen natürlich überhaupt nicht, was bei uns eigentlich abgeht, wie Gesellschaft funktioniert, was dieser Fußball soll und warum 22 Menschen einem runden Ball hinterherlaufen. Und dass da so eine Euphorie drumherum ist und dass selbst Menschen wie du 1000% dafür geben, damit andere Menschen da so performen können. Sie verstehen es einfach nicht, aber irgendwie du hast was damit zu tun, deswegen kommen sie zu dir und fragen dich, Schmausi, warum das Ganze? Was sagst du ihnen?
Weil es einfach unheimlich viel Spaß macht, tatsächlich. Es ist, warum das Ganze? Ich glaube, Fußball ist so ein Kit für die Gesellschaft. Also, und das gibt uns allen so viel. Und wenn man da Teil davon sein darf, ist es ein unheimlich befriedigendes Gefühl. Und letztendlich macht uns dieser Sport einfach allen extrem viel Spaß. Und darum hauen wir da auch alles rein. Und darum sind die Menschen, und keiner weiß, wie es ausgeht am Ende des Tages. Darum ist auch die Spannung so hoch. Darum ist dieses Produkt Fußball so unheimlich geil. Und es macht einfach Spaß, da mitwirken zu dürfen. Das ist tatsächlich vielleicht jetzt nicht die befriedigendste Antwort für dich.
Man kann nichts Falsches antworten bei dieser Frage.
Aber ich glaube, warum das Ganze? Weil es einfach unheimlich viel Spaß macht.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Anton, vielen, vielen lieben Dank dir. Danke euch, dass ihr wieder reingeschalten habt. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da, folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche am Dienstag wieder zu einer neuen Folge Deep Dive. Ab 0 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt, ab 18 Uhr auf YouTube. Bis dann, Leute. Danke euch. Ciao.